Hallo und herzlich willkommen zu Die Bücherstaplerinnen-Podcast. Wer spricht hier und warum?
Ein Hallo auch von mir. Ich bin Antje Tom Forde. Ich bin Buchbloggerin. Ich lese gerne Bücher. Ich schreibe gerne über Bücher. Und ich stapel gerne Bücher.
Mein Name ist Valerie Wagner. Ich bin Bloggerin, Podcasterin und freie Journalistin. Und ich lese gerne. Und vor allen Dingen lasse ich mir gerne Bücher empfehlen, die ich dann stapeln kann. Herzlich willkommen zum Die Bücherstaplerinnen-Podcast mit Antje Tom Forde und mir, Valerie Wagner. Viel Spaß beim Hören! Hallo Antje!
Hallo Valerie! Wie geht's dir?
Ja, gut. Also ja, das, was wir jetzt gleich besprechen, da schauen wir mal, wie es mir danach geht oder währenddessen. Aber sonst geht's mir gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Wenn ich an das Buch denke, was wir heute besprechen, ja, wird's mir auch anders.
Ja. Genau. Lass die Katze aus dem Sack. Was besprechen wir?
Wir sprechen heute über Die Wut, die bleibt, von Mareike Fallwickel.
Ja.
Aus dem Rowohlt Verlag.
Und die Wut bleibt wirklich.
Die Wut bleibt, der Schmerz bleibt. Es ist, ja, es ist
willst
unfassbar.
Du mal erzählen, worum
unfassbar.
Es geht? Ja, genau. Ja. Willst du mal erzählen, worum es geht?
Das Buch spielt in der Corona-Zeit in Salzburg. Es ist eine Mutter von drei Kindern, die beim Abendessen aufsteht und vom Balkon springt und stirbt.
Ja.
Ja, und dann, die Familie ist natürlich komplett fertig, Vater überfordert, die älteste Tochter leidet unsagbar, die beiden kleineren Kinder vermissen natürlich auch ihre Mutter, leiden auf ihre eigene Art und Weise. Und dann ist da noch Sarah, die beste Freundin der Mutter, die sich unglaubliche Vorwürfe macht, dass sie es nicht gesehen hat und irgendwie auch Schuld an der Geschichte hat. Und es ist, ja, das Buch wird immer so beschrieben, dass es auch eine Aufarbeitung der Corona-Zeit ist. Wirklich zu sagen, wie groß die Belastung für die Familien, besonders für die Frauen gewesen ist. Und das Buch ist so viel. Es ist auf jeden Fall dieser unsägliche Schmerz, den diese Familie erlebt.
Also Schmerz und diese Wut. Also das mit der Wut, das kommt so, das wird nie, es sagt nie jemand, soweit ich es jetzt noch erinnere, es sagt nie jemand, ich bin wütend, sondern durch die Erzählung und durch die Beschreibung der Autorin, ja, der Mareike Fallwickel, spürst du diese Wut. Du wirst, also ich bin selber wütend geworden. Und ich habe auch ehrlicherweise bei jedem Lesen, bei jedem Weiterlesen, ich musste da auch wirklich ein bisschen auf mich aufpassen, habe ich geheult. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und also das ist ein Buch zum Daheimlesen, nicht für unterwegs. Also zumindest für mich.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall Wut und Wut gemischt, wirklich mit Schmerz und natürlich auch Schuld. Also Schuld spielt da auch eine ganz wichtige Rolle und eben auch diese Anklage letztendlich, dass Familien in der Corona-Zeit, spielt in Österreich, aber in Deutschland war es ja genauso und es wird auf der ganzen Welt so gewesen sein, dass im Grunde genommen, ja, Familien sehr alleine gelassen wurden und es nicht aufgefangen wurde, viele Sachen, dass viel dann wieder in die traditionellen Rollen gegangen wurde, dass die Männer, der Mann hat die Kohle rangeschafft, der Job der Frau war dann nicht mehr so wichtig, ne? Man fiel in diese traditionellen Rollen. Zurück.
Das wird auch ziemlich gleich am Anfang deutlich, als Johannes ist ja der Ehemann von Helene, die vom Balkon gesprungen ist. Als eben Johannes seine Tochter Lola anruft, um zu fragen, wo sie ist, weil er müsse jetzt ja arbeiten oder irgendwie dergleichen. Also irgendwas war da oder ja, müsse weg. Das hat er dann auch einmal noch mit der besten Freundin gemacht, mit der Sarah, weil er irgendwie auf Geschäftsreise musste. Und dann so davon auszugehen, ja, dass sich das jetzt halt so, dass das jetzt halt irgendeine Frau übernimmt, ne? Also statt dass er sein Ablauf und alles anpasst, hat er die Verantwortung weggeschoben und hat quasi seine Tochter oder eben die Freundin dafür hergezogen.
Genau, weil seine Mutter, die er sofort gefragt hat, die auch eingesprungen ist, aber die im Grunde genommen gar nicht mehr in der körperlichen Verfassung dafür gewesen ist. Ja. Die ist erst eingesprungen und dann ist eben die beste Freundin dahin gekommen, hat angefangen zu putzen und hat dann gemerkt, oh, ich muss mich hier kümmern, ne? Und war natürlich in der Corona-Zeit, es gab ja gar nicht ausreichend Auffanggruppen und dass sowas wirklich aufgefangen werden konnte. Und die Freundin hat es aufgefangen. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist doch alles selbstverständlich, dass das passiert. Mhm. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass jeder ein solches soziales Netz hat. Und natürlich hat auch Johannes auf seine Art und Weise gelitten. Und dieses Buch geht auch über diese Corona-Zeit hinaus. Also es ist ein wahnsinnig feministisches Buch, mhm. Das muss man auch sagen. Es ist auch, ich finde das Buch auch gut, um so die Situation von Mädchen in der Pubertät heute zu verstehen. Mhm. Welchem Druck die auch ausgesetzt sind. Also das kommt noch hinzu. Also dieses Buch ist wahnsinnig facettenreich und macht unglaublich wütend. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Heilungsprozess, der da drin ist. Allerdings sehr heftig ausgelebt. Das muss man auch sagen. Also ich spreche jetzt hier gleich mal eine Triggerwarnung aus in dem Buch, weil es ist auch sehr viel Gewalt in dem Buch.
Ja.
Ganz klar. Und ja, im Grunde genommen Triggerwarnung natürlich auch, weil es Suizid ist. Aber zum Glück wird da jetzt nicht so detailliert drauf eingegangen. Aber ich finde diesen Schmerz von dem Mädchen, also sie hat ja auch einen Heilungsprozess, aber ihre Wut, die bleibt ja auch.
Mhm.
Die Wut, die geht ja nicht weg. Andererseits hat sie ja auch, ja, ist es so, sie beeinflussen, hört sich jetzt nicht gut an. Also sie stößt auch bei der Freundin ihrer Mutter Entwicklungen an, die natürlich erzogen wurde, dass sie immer nett ist, freundlich, lächelt, nicht laut wird. Also, ne, das Valerie, was wir wahrscheinlich auch kennen.
Ja.
Also, ne, ja. Also Mädchen, Frauen, die sind immer lieb und nett. Und die Jungs, die können aber richtig auf den Tisch hauen oder die zeigen dem anderen mal, ne, wo der Bartel den Most holt. Und wenn Mädchen jetzt irgendwie so sagen, so, beim nächsten Wettkampf, die ziehe ich ab, ich werde Erste. Da wirst du auch heute als Mädchen immer noch angeguckt. So, hä?
Ja.
Alles gut bei dir?
Ja.
Ne? Also, und da geht sie auch wahnsinnig drauf ein.
Ja, also es ist schon sehr feministisch. Manchmal habe ich mir gedacht, okay, ich als Leserin habe es jetzt verstanden. es ist schon, es geht, es legt den Finger in die Wunde, definitiv. Und zwar nicht zu, wie sagt man, nicht zu schwach, nicht zu, ja, genau, so wie du es eben auch schon zusammengefasst hast. Hast du denn so eine, in Anführungsstrichen, Lieblingsstelle?
Ich habe mehrere Lieblingsstellen, ganz klar. Also ich finde, so am Anfang gibt es eine Stelle, ja, wo Lola, die älteste Tochter, die ist, ich glaube, erst sie wird 15 in dem Buch.
Mhm.
Ich lese es einfach mal vor.
Mhm.
So ein Friedhof ist wie ein Ort ohne Zeit, sagt Sunny. Doch das ist nicht wahr. Er markiert vielmehr eine neue Zeit. Eine Zeit ohne Mama. Lola hebt den Arm, aber nicht für einen letzten Gruß. Sie schiebt Jacke und Pullover hoch, legt den Unterarm an den Mund, presst die Zähne gegen die Haut, beißt zu, erst sehr fest, dann noch fester. Also dieser Schmerz, im Grunde genommen ist es der Schmerz, den sie sich zufügt, ja, um wahrscheinlich diese Leere zu füllen oder sich selbst wieder zu fühlen. Also so dieses, das finde ich so unglaublich heftig.
Ja.
Und das, also wirklich so dieser Schmerz dieses Mädchens. Und sie hat irgendwie Glück, dass sie Sunny als Freundin hat, weil Sunny ist so, sie beschreibt das auch an einer Stelle ganz toll, dass Sunny dadurch, dass sie mit ihrer Mutter alleine aufgewachsen ist, nie in der Welt der Männer gewesen ist und deshalb, wie sagt sie, so urweiblich sein kann. Was jetzt, okay, als Beschreibung, liebe Hörer, die ihr jetzt zuhört, kriegt jetzt bitte keinen Anfall oder irgendwie was. Das sind einfach diese Beschreibungen, die so wirklich so ganz tief aus Lolas Herzen kommen und die ich auch da nachvollziehen kann, weil sie eben so diese heftigen Erfahrungen gerade macht, Lola. Also du bist 14 oder 15, deine Mutter stirbt und die stirbt nicht einfach, sondern die springt beim Abendessen vom Balkon. Was macht das mit dir als Kind, als Teenager, wo du gerade wirklich deine Eltern brauchst? Und dann noch in der Corona-Zeit, wo du nicht weggehen kannst, was jetzt in dem Buch dann ganz langsam wieder anfängt. Dir fehlt Entwicklung. Dir fehlt ja, 2021 war das in dem Buch, dir fehlt ja ein ganzes Jahr Entwicklung, ein ganz wichtiges Jahr. Ich glaube, das ist so, ich meine, wir erleben es ja um uns herum, was Corona gerade mit den Kindern und Jugendlichen gemacht hat. Und das ist so, diese Beschreibung, die trifft das so völlig auf den Punkt. Und was war für dich eine deiner Stellen oder gab es da so viele, dass du sagst, ich weiß gar nicht, welche ich auswählen soll?
Ich habe mir einiges mit den Bookmarks markiert. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja eher so, dadurch, dass ich keine Kinder habe, bin ich ja, ist ja Sarah die Protagonistin, die mich sehr anspricht. Ja. Jetzt hat die natürlich auch ihre, wie soll ich das sagen, ihre Herausforderungen. Und es ist die beste Freundin, die da gesprungen ist und entschieden hat, dass sie da nicht mehr weitermachen möchte. Und ich verstehe in gewisser Weise diese Vorwürfe, die sie sich selbst macht und dass sie vielleicht nicht ganz richtig reagiert hat oder dass sie nicht für ihre Freundin genug da war. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, aber es ist ja auch ihre erste Pandemie gewesen. Also ja. Das ist so ein bisschen, ja, natürlich hat sie die Belastung durch die Kinder oder Belastung, diese zusätzliche, dieses Homeschooling und dieses ganze Zeug, ja auch diese Erzählung, wie das ist mit drei Kindern oder zwei kleinen Kindern und einem Pubertier, kommt ja auch, wird ja auch sehr deutlich, dass das sehr anstrengend ist und auch, dass dann auch Sarah, die ja auch Buchautorin ist, auch noch die Helene gefragt hat, ob sie diese Kapitel immer gegenliest und so weiter und die das dann auch noch gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, als Kommunikatorin sage ich, naja, vielleicht ist da in der Kommunikation auch ein bisschen was schief gelaufen. Aber es ist schon, ja, ich verstehe das, dass Eltern da mehr zu knabbern haben, weil sie halt auch noch für andere Leben verantwortlich sind. Aber dennoch wird da die Sarah doch ziemlich hart rangenommen, habe ich so den Eindruck. Sie versucht es ja auch so in gewisser Weise ein bisschen gut zu machen, indem sie dann diese Versorgung der Kinder auf sich oder ja übernimmt, nicht auf sich nimmt, sondern übernimmt und auch merkt, dass es, wie hart es ist, ja, du kannst die halt nicht alleine lassen. Der eine fliegt vom Stuhl oder macht irgendwas kaputt und verletzt sich. Der andere kriegt Fieber von jetzt auf gleich. Also es ist halt, sie versteht es dann schon. Und was ich im Buch selbst so spannend finde, sind die Perspektivwechsel. Also die Mareike Fallwickel erzählt ja aus Lodas Perspektive, wenn aber Sarah da ist, dann erzählt sie aus Sarahs Perspektive und dann lässt sie immer noch Helene auch noch auftauchen als in Anführungsstrichen Geist, ja. Also auch die Erzählform ist, also wie es geschrieben ist, der Stil ist sehr eindringlich. Also man, eben deswegen auch, ich habe so geheult immer und habe das so mitgefühlt. Ich kann jetzt gar nicht drüber sprechen, so wirklich, weil ich wirklich Angst habe, dass ich wieder anfange zu weinen, so ungefähr. Also wie gesagt, ich habe sehr viele Zitate. Ich finde jetzt leider nicht das, was ich vorlesen wollte. Ich muss noch mal suchen.
Das kann ich voll nachvollziehen. Also Sarah macht auch eine Entwicklung mit, natürlich diese Vorwürfe, aber ich glaube, ihr wird auch wirklich deutlich, was für eine große Leistung Helene da vollbracht hat und all die anderen Eltern in der Corona-Zeit, dass sie eben nicht mal das Kind kurz zu den Großeltern geben konnten, wenn sie kurz davor waren, zusammenzubrechen, sondern ja, das aber gleichzeitig, und das ist auch das, was ich vorhin mit dieser Erziehung meinte, dann wird das dann irgendwie ganz witzig erzählt. Oh, mein Tag heute, ja, ich bin fix und fertig, aber jetzt bin ich ja hier zum Glück auf der Couch und du kannst es dir nicht vorstellen. Der Tag fing damit an, dass der Kleine dreimal das Bett voll gekotzt hat. Mhm. Danach komme ich in die Küche, da sitzt der Mittlere da und hat ganz kreativ mit seinem Kakao gearbeitet. Mittags kommt Lola von der Schule und hat irgendwie eine schlechte Arbeit geschrieben. Aber hey, das Gute war, da hatte ich ja schon zwei Maschinen Bettwäsche wieder durchgewaschen und wusste, der Tag wird wieder gut. Also im Grunde genommen hat sie jetzt dann erst so durchschaut, dass Helene im Grunde genommen das alles mal runtergespielt hat, versucht hat, es witzig zu erzählen, obwohl es gar nicht witzig war. Aber ich glaube, so dieser Humor, Sarah war in dem Augenblick ja auch gerade mit der Pandemie beschäftigt. Mhm. Also sie hat da ja irgendwie zwei Wochen vorher diesen Typen kennengelernt, mit dem sie dann zusammenzieht während der Pandemie, um sich eine schöne Zeit zu machen im Lockdown. Mhm. Ja, und ein Jahr später wohnen die immer noch zusammen. Ja. Und ne, also da entwickelt sich ja dann auch noch was ganz anderes. Und Sarah überlegt auch, ob sie jetzt wirklich ein Kind möchte oder nicht, ob dieser Typ jetzt der Richtige ist, ob sie das will, was Helene gehabt hat.
Ich habe jetzt diesen Teil gefunden und ich weiß nicht, aber da werden wir wahrscheinlich nicht auf eine Meinung kommen oder unterschiedlicher Meinung auseinandergehen. Das fand ich richtig fies. Da habe ich mich auch angesprochen gefühlt. Eben. Also, ich lese mal kurz vor. Als es im Wohnzimmer knackt und wieder das Gezeter losgeht, flitzt ein Ausdruck über Helenes Gesicht, der Sarah eine dünne Kälte auf die Haut legt. Ein minimales Augenrollen, ein winziges, missmutiges Zucken der Nase. Es ist der Blick der Kinderlosen, die so schauen, wenn sie versuchen, sich mit Müttern zu unterhalten und permanent unterbrochen werden, die keinen Satz zu Ende führen können, ohne dass die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu den Kindern flutet, die mit aller Macht daran zerren. Sarah kennt diesen Blick, kennt ihn von sich selbst und der Schlag ist hart. Ja, finde ich ein bisschen krass. Also ich fühle mich angesprochen, weil da kinderlos steht, bin ich auch. Mhm. Aber ich würde niemals meinen Blick nie so beschreiben. Ich habe eine Freundin, die hat Zwillinge. Ich kann mit der keinen Satz am Stück sprechen, auch nicht am Telefon. Die wohnt in Berlin, weil die Kinder halt da sind. Und ja, sie muss sie halt beaufsichtigen. Aber dann stoppe ich halt und spreche dann weiter. Ja, das ist anstrengend. Und ja, vielleicht sieht man diese Anstrengung auch. Aber es ist nicht der Blick von Kinderlosen. Ich finde das ehrlicherweise nicht fair.
Ich verstehe, ich weiß, was du meinst. Aber das passt, in dem Augenblick passt es wahrscheinlich einfach so zu dem Buch.
Ja, genau. Ja,
weil klar. Bei Sarah ist ja auch so ein bisschen, ja, dieser Moment, will ich das nicht?
Und ja, aber der ist ja immer bei Kinderlosen. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Der ist ja immer, weil unsere Gesellschaft ist ja auf Kinderkriegen ausgerichtet. Mhm. Weißt du, das Erste, was ich gefragt wurde, als ich in den ersten Tag verheiratet war, wann bekommt ihr Kinder?
Super.
Ja, und das ist halt die andere Seite der Medaille. Mhm. Und deswegen, ja, zum Buch passt es, muss es auch passen. Aber es entspricht halt nicht der Wahrheit.
Ja.
Und das hat, also das hat mich so, und deswegen, also ich war immer bei Sarah und, und dachte mir, die arme Sarah. Und auch, wo sie sich dann mit Lola annähert, ja, wo sie dann mit ihr Chips essen möchte und so. Und Lola das dann so aufnimmt, als dass sie halt, ja, so dieses, ja, jetzt, sie sagt es zwar nicht, aber jetzt kommt sie damit Essen um die Ecke und findet halt, ich bin zu dünn oder ich habe nicht, ich esse nicht genug und so weiter. Das sind so, ich finde, in dem Buch kommt auch ganz gut hervor, dass es mit guter Kommunikation und klarer Kommunikation, also bitte, ich brauche Hilfe, bitte, ich will das, ich will jetzt keine Chips essen oder keine Ahnung, ich bin viel zu traurig dafür. Also, dass mit guter Kommunikation viel Interpretationsspielraum, der ja hier in diesem Buch super beschrieben wird, vermieden hätte werden können.
Es ist aber genau das, was eben in dem Alter so ist.
Ja, klar.
Ne? Also, und das finde ich auch sehr gelungen, wie sie es macht. Ne? Dieses im Grunde genommen, Lola, natürlich, ich glaube, da ist sie ja dann schon 15 und boah, jetzt kommt die mit Chips und natürlich möchte sie jetzt gerne mit mir reden und dann möchte sie das so ein bisschen freundschaftlich machen, nicht so wie Mama und ja, und dann so ein bisschen mir vermitteln, dass ich ja viel zu dünn bin und da habe ich jetzt eigentlich gerade keinen Bock drauf.
Ja.
Das ist ja auch das Spannende an einer Stelle.
Ja.
Dass Lola auch irgendwann, sie denkt ja irgendwann, dass das Schlimme ist, dass sie es anders macht als ihre Mutter. Ne? Also das ist ja die Schwierigkeit, das Dilemma, in dem auch Lola steckt.
Mhm.
Auf der einen Seite findet sie es, glaube ich, ganz gut, dass Sarah anders ist als ihre Mutter, auf der anderen Seite nicht.
Ja.
Und das ist so wahnsinnig schwierig. Das ist ja das, was ich bei Lola meine. Ne?
Ja.
Also die ist so, ja, du bist ja dieses typische, du bist weder Fisch noch Fleisch.
Ja.
Und das ist bei ihr ja noch viel, viel extremer, weil Lola, gleichzeitig muss Lola ganz viel auffangen, weil ihr Vater, es wird nicht jedermann so reagieren. Also Mareike Fallwickel schreibt ja auch im Nachwort, dass zum Beispiel ihr eigener Partner ganz, ganz anders sich jetzt so, ne? Aber natürlich gibt es das ganz oft. Und es gibt auch in unserer Gesellschaft immer noch so diese Einstellung, ja, der bringt ja jetzt die Kohle ran und deshalb muss ihm der Rücken freigehalten werden.
Ja.
Und dann ist die Frau eben die Hauptverantwortliche für die Kindererziehung. Aber so in dieser krassen Situation von Corona und in dieser krassen Situation, natürlich ist es bei ihm alles Schmerz, aber ich finde, er zieht sich verdammt raus.
Ja, also, das finde ich auch.
Und also das ist zu viel, ne?
Ja, ja, definitiv. Also das finde ich auch, dass der sich, und eben, also dieses Buch geht wirklich komplett unter die Haut. Das ist so, ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal lese. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das ist, weil es so krass ist einfach nur. Trotzdem, jetzt haben wir inhaltlich schon ziemlich viel erzählt. Mich würde es noch interessieren, wie findest du so, also es geht unter die Haut, ne? Da kann man ja schon draus erkennen, dass es sehr gut geschrieben ist oder sehr anschaulich geschrieben ist, sehr emotional, dass Mareike Fallwickel wirklich mich als Leserin reinzieht in diese Geschichte. Ja, ich sitze auch überall, wo Lola ist. Ich stehe auf diesem Skateboard. Ich sitze am Küchentisch mit Helene. Lucius und Max im Arm, ja, also ich bin da mittendrin, ja, ich sehe diesen Balkon, ja, also da gibt es ja auch mal noch eine Szene, wo Lola auch auf diesem Balkon steht und dann der Vater kommt und sie da wegholt, also wirklich, es geht so unter die Haut, es ist super geschrieben einfach, also
ja.
Vom Stil her, wie ist da dein Eindruck?
Absolut. Also ich finde, sie schafft es auch durch die Sprache, die Person, das hast du ja gerade auch schon mal gesagt, dass sie wirklich so die Sicht der Personen annimmt und auch so ein bisschen dieses, wenn sie über Sarah schreibt, ne, wenn sie die Position von Sarah einnimmt, dann schreibt sie auch ganz, ganz vernünftig.
Mhm.
Und wenn sie Lolas Position übernimmt, ja, dann ist sie dann ist sie ein Teenager.
Trotzig, ja. Ja.
Und das finde ich gut. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, wie sie Helene beschreibt.
Mhm.
Ja, Helene bringt interessanterweise immer wieder Denkanstöße rein, aber auch ein bisschen Frieden.
Ja, das stimmt. Sehr sanft ist die, glaube ich, gewesen, ja.
Ja, und da finde ich es auch nochmal, das ist ja auch dieser, ja, im Grunde genommen, Lola erklärt Sarah ja so ein bisschen den Feminismus und wie man für sich einsteht. Und ja, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also diese Geschichte entwickelt sich ja. Es ist ja erstmal nur dieser Selbstmord, also nur dieser Selbstmord, so ist das jetzt nicht gemeint, so fängt die Geschichte an und die geht immer tiefer. Und die geht auch immer mehr in die Vergangenheit. Und es passieren in dem Buch ja auch Dinge, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf hinausgehen, hineingehen, die sind schon sehr gewalttätig, teilweise, diese Bücher, wo die Wut kanalisiert wird. Und was aber auch gleichzeitig mit der Vergangenheit was zu tun hat. Ganz spannenderweise. Also es ist so ein bisschen, es wird im Grunde genommen nochmal darauf eingegangen, was in der Vergangenheit und auch immer noch, da brauchen wir uns ja nichts vormachen, toleriert wird oder in Kauf genommen wird, ohne dass man sagt, das geht jetzt gar nicht.
Ja.
Siehe nur Spanien, Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja.
Ne? Also ich meine, für ganz viele war es wahrscheinlich einfach nur, Mel, stell dich nicht so an. Und letztendlich war es so, ja, sag, dass es nicht richtig war.
Ja.
Ne? Also und das macht Lola nochmal so richtig klar, ne? Ja. Diese Position. Natürlich ist sie sehr, sehr, ich sag jetzt mal, on fire, sehr, sehr wütend. Gleichzeitig zeigt sie auch noch mal, dass da ein ganz anderer Typ von Frau heranwächst. Und was ich jetzt eben auch wichtig finde, also sowohl aus meiner Position als Tante heraus, als auch aus meiner Position als Mutter heraus. Was eben aber auch bedeutet, dass da vielleicht eine Generation heranwächst, die viel partnerschaftlicher mit Erziehung umgehen wird. Was letztendlich so, ne, was ich gut finden würde, um jetzt zu was Versöhnlichem zu bekommen. Und ich finde einfach diese Sprache, die sie hat, und ich denke, da wird natürlich auch ganz viel eigene Erfahrung aus der Corona-Zeit eingeflossen sein. Wir alle haben ja ein Päckchen damit zu tragen. Und
so ist es, ja.
Ja, also sie holt mich voll ab, um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Ja. Also Mareike Fallwickel hat da wirklich was geschafft, was geschaffen, was mich mitnimmt im doppelten Sinne. Das Buch bringt zum Nachdenken.
Definitiv, ja. Und Mareike Fallwickel hat auch eine Webseite, die heißt mareikefallwickel.at, und da schreibt sie über sich selbst. Mareike Fallwickel ist, und dann ein Zitat aus der Madame vom Mai 2020, eine Meisterin der sehr österreichischen Kunst, die Dinge des Lebens mit Witz, Scharfsicht und genüsslicher Boshaftigkeit zu sezieren. Was für eine schöne Charakterisierung. Sie bringt auf den Punkt, was ich in meinen Romanen tun möchte. Einen entlarvenden Blick auf unsere Gesellschaft werfen, ohne jeden Sinn für Humor zu verlieren. Nach 14 Jahren als Texterin und Lektorin bin ich heute freie Autorin und Literaturvermittlerin. Für Magazine, Zeitschriften und Zeitungen verfasse ich Artikel, Essays und literarische Kurzgeschichten. Ich schreibe, lese, spreche über Bücher, stehe auf Bühnen und versuche auf allen möglichen und unmöglichen Wegen, Menschen für Literatur zu begeistern. Im Fokus dabei feministische, queere und diverse Themen, denn ich bin überzeugt, dass die Zeit reif ist für bisher ungehörte Stimmen. Gemeinsam sind wir laut. Und sie hat einen ganz tollen Instagram-Account und einen super Handle.
Ja.
Zuckergoscherl. Ich finde das so toll. Und ja, da höre ich dann hin und wieder auch im Buch den österreichischen Akzent.
Ja, genau. Da sind auch so ein paar Ausdrücke,
ja,
die ich mir auch markiert habe, die auf jeden Fall auf meine Liste kommen. Du hast ja auch so eine Liste.
Ja. Also ich habe eine Liste der schönen Wörter, und du, ist es auch eine Liste der schönen Wörter?
Es sind nicht nur schöne Wörter, sondern auch interessante Wörter, witzige.
Okay.
Genau.
Ja.
Und ja, unsere österreichischen Nachbarn haben da ja schon auch großes Potenzial. Also das ist nochmal das, was Sprache so ausmacht, finde ich.
Ja, genau.
Ja, genau. Das auf jeden Fall.
Ja, also von mir gibt's trotz allem eine klare Leseempfehlung.
Ja, eine ganz klare Leseempfehlung. Von mir auch. Wirklich.
Ja. Hast du denn noch andere Bücher gelesen in letzter Zeit, die du empfehlen kannst und willst?
Hab ich.
Oh, guck an. Welch Wunder.
Ja, ein Wunder. Und da kann ich jetzt mal eine total tolle Überleitung hoffentlich machen.
Mhm.
Weil Mareike Fallwickel sagt nochmal in dem Buch diesen Satz, wieso sich nicht mehr junge Menschen radikalisieren.
Mhm.
An einer Stelle. Das ist relativ am Ende.
Mhm.
Und passend dazu habe ich das Buch Wut von Raphael Thelen gelesen. Mhm. Raphael Thelen ist ein deutscher Journalist, der sich mittlerweile der letzten Generation angeschlossen hat, ist also Klimaaktivist und das ist sein Romandebüt. Und er schreibt eben einen Roman aus der Bewegung der Klimaaktivisten und da geht es eben auch nochmal um Wut. Das im Grunde genommen die Klimaaktivisten ja, demonstrieren und verhandeln und freuen sich über ihre kleinen Erfolge. Und dann kommt so ein Konzern und sagt, Edgy Badgy, wir gehen jetzt in ein anderes Land und da können wir einfach weiter alles ausstoßen, was wir wollen. Und also, und in dem Buch ist es so, da eskaliert die Situation eben. Da eskaliert aber nicht nur die Situation, sondern gleichzeitig eskaliert passend dazu auch die Natur.
Und ist es ein Roman oder ein Sachfach?
Ein Roman.
Ein Roman. Mhm.
Das ist sein erster Roman, den er geschrieben hat. Seine Artikel, die er geschrieben hat, die waren auch immer super fundiert, super gut geschrieben. Und dieses Buch ist jetzt nochmal sehr rasant. Es hat mich teilweise so an ein Video mit sehr schnellen Schnitten erinnert.
Mhm, okay.
Fand ich ganz spannend und am Ende ist es nochmal sehr utopisch, was ich ganz gut finde, weil er im Grunde genommen auch nochmal darauf eingeht, wie ausgebrannt die Menschen, die sich wirklich ja, dagegen auflehnen, dass im Grunde genommen nichts getan wird, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt einzuhalten.
Mhm.
Und dass wir im Grunde genommen diesen jungen Menschen nicht zuhören. Und das finde ich jetzt nochmal gut, dass er im Grunde genommen ein utopisches Ende gewählt hat. Es ist auf jeden Fall ein Debütroman, der eines der wichtigsten Themen unserer Zeit nochmal anspricht, die Klimakrise und unser Umgang damit und wie wir auch mit der Klimabewegung umgehen. Da wäre es wichtig, vielleicht doch nochmal zuzuhören, was die Aktivisten und Aktivistinnen sagen und ob es nicht Sinn macht, zuzuhören. Valerie, du hast aber auch was gelesen.
Naja, also gelesen würde ich jetzt nicht sagen. Ich war ja jetzt lange Zeit im Urlaub und habe mich ja bewegt und so. Und wer sich bewegt, der muss auch essen. Und nach dem Buch Die Wut, die bleibt, hatte ich irgendwie nicht mehr so viel Lust auf Romane und Erzählungen oder auch nicht wirklich was Passendes. So, ich habe ja immer, also ich habe ja schon eher Bücher im Schrank oder im Regal vielmehr, die zum Nachdenken sind. Und deswegen habe ich mir zwei Kochbücher geholt. Mhm. Ich habe schon Deftig vegetarisch von Die Alpenküche von Anne-Kathrin Weber. Und jetzt habe ich mir noch Greens and Beans und das Gartenkochbuch geholt. Ja, weil ja, Essen ist ja wichtig. Also ich mache das auch gerne. Aber ich möchte es natürlich auch gesund machen. Und was ich total toll finde bei Greens and Beans und auch beim Gartenkochbuch, sind natürlich saisonale also mit saisonalen Produkten wird da gearbeitet und das finde ich halt sehr gut. Genau, und dass man halt also jetzt, keine Ahnung, im Winter keine Zucchini isst, sondern halt irgendwas anderes, Pastinaken oder was auch immer, das sind eben so die, deswegen habe ich mir diese Bücher geholt und weil sie natürlich immer sehr schön gestaltet sind und das einfach Spaß macht, die auch zu lesen, genau.
Die Fotos von Wolfgang Schad, die sind ja auch wirklich toll, da bekommt man ja gleich Hunger, das ist ja auch so ein tolles Duo.
Ja, genau.
Anne-Katrin Weber und Wolfgang Schad.
Ja.
Wenn ihr jetzt Hunger bekommt, wir verlinken das natürlich in den Shownotes,
ja,
genauso wie Die Wut, die bleibt und auch Wut von Raphael Thelen. Und Valerie, die wichtigste Frage, hast du die Kochbücher nur gekauft oder hast du auch schon was nachgekocht?
Ich hab die ganz neu und habe heute, war ich beim Einkaufen und habe Zutaten für meine ersten zwei Gerichte daraus zusammen gekauft.
Was hast du dir ausgesucht?
Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, in welchem Buch das drin stand. Warte, eine Sekunde. Ich wollte was mit Mangold kochen. Mm. Und zwar Zitronenpasta. Also es ist aus dem Gartenkochbuch Zitronenpasta mit Mangold und karamellisierten Walnüssen. Aber leider gab es kein Mangold. Weder in dem einen Laden noch in dem anderen. Jetzt muss ich gucken, ob ich am Mittwoch zum Markt komme oder am Samstag. Und schauen, ob es da Mangold gibt und dann koche ich es halt dann dort. Mhm. Und alternativ habe ich mir jetzt nämlich was anderes ausgesucht. Jetzt muss ich gucken, wo in welchem Buch das sich befindet. Einen Moment. Mienudeln, irgendwas mit Mienudeln.
Also mir läuft gerade schon wieder das Wasser.
Ja, ich habe auch schon Hunger. Ich habe auch noch nichts gegessen heute so wirklich. Ach, ich sag's dir. Lecker, lecker. Warte. Es kommt bestimmt gleich. Meines nämlich auch in diesem. Hier. Schnelle Bratnudeln mit grünem Gemüse.
Oh, das hört sich sehr gut an.
Mhm. Da ist Brokkoli drin, Zucchini, Frühlingszwiebeln, Edamame, Bohnenkerne. Die habe ich jetzt leider, das hat sie auch im Rezept mit TK. Aber da habe ich jetzt leider nur die ganzen Bohnen und nicht nur die Kerne. Aber das wird, macht ja nichts. Sojasauce, Limettensaft, Sesamsamen, Brokkoli, Mienudeln, genau, frischer Ingwer, Knoblauch. Lecker. Das gibt's heute Abend.
Sehr, sehr lecker. Schade, dass du so weit weg wohnst.
Ja. Ich könnte verschicken vielleicht. Trockeneis und dann zack zu dir.
Ja, das wäre gut. Ja, sehr, sehr schön. Ich hätte noch ein Buch, was ich noch empfehlen würde.
Mhm.
Ich habe so ein bisschen die Buchpreisliste gelesen. Nein, ich habe nur ein einziges Buch bis jetzt davon gelesen. Das zweite liegt noch hier. Paradise Garden von Elena Fischer. Aus dem Diogenes Verlag.
sehr gut. Die hat auch ein, ich weiß gar nicht, ob sie Kursteilnehmerin war. Also ich mache ja gerade eine Weiterbildung oder ich besuche gerade einen Kurs für Grundkurs des Erzählens, heißt das, an der Textmanufaktur. Und dort hat die auch geschrieben, beziehungsweise dort hat die auch teilgenommen. Und da sind die ganz stolz drauf, dass sie da so ein tolles Buch rausgebracht hat.
Zu Recht sind sie stolz darauf. Also es hat mich begeistert. Es geht eben auch wieder um mein Teenager, um ein Mädchen, auch um ein Kind. Die Mutter stirbt auch in dem Buch und es ist zweigeteilt, das Buch.
Mhm.
Aber was die ganz große Stärke an Elena Fischers Art zu schreiben ist für mich, sie schafft es so, dass das Schwere leicht auszudrücken. Es hört sich jetzt echt hart an und sie schafft es wunderbar, sich in ein 14-jähriges Mädchen hineinzudenken, um diese Gedanken, die es im Grunde genommen hat. Also es ist so ein trockener Humor auch dabei, aber so typisch Teenager. Und das finde ich ganz, ganz, ganz gelungen, wie sie das macht. Also weil so ein Teenager, kennen wir ja alle, ne? Geht alles auf und ab. Und Da kriegt man auch mal einen Lachanfall, obwohl man ganz traurig ist. Mhm. Obwohl das auch als Erwachsene noch möglich ist.
Ja.
Das muss einfach sein. Und es sind so verquere Geschichten, verquere Gedanken teilweise. Aber eben ganz, ganz, ganz typisch. Und das hat mich wahnsinnig in den Bann gezogen. Also das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Ende, ja, war jetzt auch so ein bisschen... Ja, vielleicht hätte man es noch ein bisschen weiter ausführen können.
Mhm.
Aber das Buch fand ich wirklich, also ich habe mich wirklich jedes Mal darauf gefreut, wenn ich wieder Zeit hatte, weiterzulesen. Also und ja, das, ne, das ist so, und diese Sprache zu genießen und kann ich jetzt also wirklich nur empfehlen.
Ja, wunderbar. Schön, cool.
Mhm.
Gut, ja. Antje, haben wir noch eine Frage für die HörerInnen?
Auf jeden Fall. Falls ihr die Wut, die bleibt, gelesen habt, was hat euch am meisten eindruckt, mitgenommen? Was war das? Schreibt es uns gerne. Entweder hier direkt in die Kommentare, schreibt es Valerie oder mir, und wir werden in den Shownotes auch noch eine E-Mail-Adresse angeben, an die ihr schreiben könnt. Ja.
Genau. Ihr könnt auch Sprachnachrichten senden über Anchor. Das ist auch möglich. Genau.
Genau. Was war das für euch an diesem Buch? Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr so lange zugehört habt, und freue mich natürlich, ihr wisst schon, über Kommentare, Abos, Likes, Empfehlungen. Genau, teilt uns auch gerne. Klar, oder Valerie?
Genau, ja, das würde uns sehr freuen, und taggt uns auch. Also, wo finden sie dich, Antje?
Ihr findet meinen Buchblog unter das-buchzuhause.de. Ihr findet mich auf Instagram mit das Buch zu Hause und auf Mastodon, Blue Sky, Twitter, LinkedIn, Facebook, wo auch immer findet ihr mich unter Antje Thomforde. Und Valerie, wo bist du unterwegs?
Mich findet man immer auf meiner Webseite valerie-wagner.de, auf sämtlichen Social Media Networks über meinen Namen. Besonders gerne bin ich auf LinkedIn, Instagram und X. Mal sehen, wie lange noch unterwegs. Genau.
Ah, stimmt. Ich nenne es ja immer noch Twitter. Das hat eventuell was damit zu tun. Naja, egal. Ihr könnt es euch denken. Also vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.